Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Klima, Natur und Landwirtschaft. Was darüber im Koalitionsvertrag steht, erläutert gleich Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Außerdem im Programm: Was macht ein früher Blattaustrieb im Wald mit den Frühblühern am Boden? Trockene Böden, was sagt der Dürremonitor über den Klimawandel aus? Führt die Klimaveränderung zu mehr Erdbeben und Vulkanausbrüchen? Warum verfehlen Kunststoffhersteller ihr Recyclingziel? Und schließlich im Verbrauchertipp: Brauchen wir Proteine in Süßigkeiten und anderem Essen? Nach wochenlangen Verhandlungen haben Union und SPD gestern ihren Koalitionsvertrag vorgelegt, also ihre Vereinbarung über das, was sie in den kommenden 4 Jahren vorhaben und anpacken wollen. Zusammen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio wollen wir uns 3 Themenbereiche näher ansehen: Klimaschutz, Naturschutz und Landwirtschaft. Fangen wir mit dem Klimaschutz an. Was hat die schwarz-rote Koalition vor?
Die Koalition bekennt sich zum Ziel, 2045 klimaneutral sein zu wollen. Dies soll durch Emissionsminderung gelingen, durch die Anrechnung von Negativemissionen, also sogenannten Senken. Und in begrenztem Umfang soll es auch durch Maßnahmen im außereuropäischen Ausland möglich werden. Also indem dort für emissionsmindernde Projekte Zertifikate gekauft werden, ist ein durchaus heikles Thema. Erst letztes Jahr war ja bekannt geworden, dass es auch einen großen Betrug mit Klimazertifikaten gab, beispielsweise aus China. Die erneuerbaren Energien sollen weiter ausgebaut werden, allerdings marktdienlicher. Das heißt, der Strommarkt soll auch entsprechend neu gestaltet werden. Das Flächenziel für Windkraft, das bleibt. Da sind ja 2 Stufen geplant. Und das Ziel für 2032, das soll lediglich evaluiert werden. Das stand zwischenzeitlich zur Disposition, ob es abgeschafft wird. Der CO2-Preis soll das Hauptinstrument für Klimaschutz bleiben. Ein Klimageld, das die Einnahmen an alle zurückgibt, das wird es wohl nicht geben. Es sollen nicht näher erläuterte Entlastungen bei Wohnen und Verkehr kommen. Kohlenstoffspeicherung soll möglich werden, allerdings nicht nur für unvermeidbare Emissionen. Die Klimaschutzverträge, die grüne Produktion absichern, die sollen weitergeführt werden. Und vieles davon sind Projekte, die tatsächlich die Ampelkoalition schon auf den Weg gebracht hatte. So zum Beispiel auch das Deutschlandticket, das auch bleiben soll.
Gibt es an anderer Stelle im Koalitionsvertrag auch Pläne, die dem Klimaschutz entgegenstehen könnten?
Ja, und zwar einige. Die Pendlerpauschale wird erhöht, also eine Subvention, die auch fossilbetriebenen Verkehr massiv fördert. Darüber hinaus bleibt die schwarz-rote Koalition beim Kohleausstiegsdatum 2038, obwohl Fachleute sagen, dass sich Kohlestrom zu dem Zeitpunkt nicht mehr rechnen wird, wegen des Emissionshandels. Allerdings soll der Bau von Gaskraftwerken vorangetrieben werden, die dann eben als Ersatz für Kohlestrom dienen können und als Möglichkeit, Dunkelflauten zu überbrücken. Gas ist allerdings ein ganz entscheidendes Feld, wenn wir über klimaschädliche Pläne reden. Denn nicht nur will die nächste Bundesregierung auf langfristige Gaslieferverträge mit anderen Staaten setzen, sie will auch die Gasförderung in Deutschland selbst ausbauen. Das heißt, jetzt Kapazitäten aufbauen für die Förderung eines Rohstoffs, den wir in 20 Jahren gar nicht mehr nutzen sollten aufgrund der Klimaneutralität. Schwarz-Rot setzt sehr bewusst auf Gas, will etwa auch die Gasnetze erhalten. Also da könnten fossile Lock-in-Effekte drohen. Also das Investitionen jetzt in eine Technologie dann eben den Ausstieg behindern. Außerdem soll das Gebäudeenergiegesetz reformiert werden. Hier ist der Vertrag allerdings etwas widersprüchlich, spricht einerseits von der Abschaffung des Heizungsgesetzes, aber dann auch einer Reform des GEG, wobei beides ja eigentlich das Gleiche meint. Technologieoffen soll es werden, ausgerichtet an der möglichen Emissionsminderung. Da muss man nochmal abwarten, was das heißt. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, Schwarz-Rot sagt zwar, dass man an den Klimazielen festhält, aber man tut dann doch sehr wenig, um sie tatsächlich zu erreichen.
Was haben sich die Koalitionäre zum Natur- und Artenschutz überlegt?
Da werden bestehende Projekte weitergeführt. Insgesamt wird der Naturschutz aber an vielen Stellen abgeschwächt. So soll etwa die Notwendigkeit des naturschutzrechtlichen Ausgleichs reduziert werden bei Maßnahmen für Klimaschutz oder Klimaanpassung. Klagemöglichkeiten sollen eingeschränkt werden, etwa das Verbandsklagerecht. Auch das Umweltinformationsgesetz soll abgeschwächt werden. Das Stichwort Artensterben wird im Koalitionsvertrag nicht erwähnt, also dieses Problem auch schlichtweg nicht adressiert. positiv zu vermerken, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz wird verstetigt. Damit hatte ja die Ampelkoalition Maßnahmen auf den Weg gebracht, die Natur- und Klimaschutz vereinen, etwa die Wiedervernässung von Mooren. Das bringt jetzt Planungssicherheit, dass das verstetigt wird. Weiterhin wird viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Die Klimaanpassungsstrategie soll umgesetzt werden und entsprechende Förderprogramme angepasst werden. Dafür soll ein Sonderrahmenplan Naturschutz und Klimaanpassung eingerichtet werden. Und außerdem soll die Einführung einer Gemeinschaftsaufgabe geprüft werden, über die dann auch der Bund sich noch mal stärker an der Finanzierung solcher Maßnahmen beteiligen könnte.
Beide Themenkomplexe berühren ja auch die Landwirtschaft. Worauf muss die sich einstellen?
Die Agrardieselförderung kommt zurück. Punkt 1. Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, die soll mehr Geld bekommen. Es soll Anreize geben für Agroforstsysteme. Die Weidetierhaltung soll gefördert werden. Das wären durchaus auch Aspekte, von denen der Naturschutz profitieren könnte. Darüber hinaus heißt es, wir werden dabei die Einkommensanreize für die Erbringung von Klima-, Umwelt- und Tierwohlleistungen deutlich steigern, ohne dass das jetzt genauer definiert wäre. Also wie man beispielsweise honorieren möchte, wenn Fleisch in besserer Tierhaltung produziert wird, das bleibt weiterhin unklar. Die konventionelle und biologische Landwirtschaft, die werden als gleichwertig definiert. Im Düngerecht wird die Stoffstrombilanz abgeschafft, die ja viele Betriebe als zu bürokratisch empfinden. Um das Grundwasser aber weiter vor zu viel Nitrat zu schützen, sollen dann neue Regelungen entwickelt werden. Wie die aussehen, bleibt aber bislang völlig offen.
Wer wird denn künftig thematisch zuständig sein? Also wie werden die jeweiligen Ministerien besetzt?
Konkrete Personen sind da noch nicht bekannt, aber klar ist, dass die CSU das Landwirtschaftsministerium besetzen wird und dass das Umweltministerium an die SPD geht. Der Klimaschutz wandert aus dem Wirtschaftsministerium auch wieder zurück ins Umweltministerium. Der Energiebereich bleibt weiterhin im Wirtschaftsministerium. Und welche Personen dann diese Ministerien besetzen, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen erfahren.
Soweit Ann-Kathrin Büsker über das, was der Koalitionsvertrag zu den Themen Klima, Natur und Landwirtschaft bereithält. Dankeschön nach Berlin. Dass die Bäume im Wald immer früher austreiben, gefällt sonnenhungrigem Bärlauch und auch den Buschwindröschen gar nicht. Wie reagieren einzelne Arten und das gesamte Ökosystem Wald auf die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt? Florian Zinner.
Wenn die Laubbäume im Frühlingswald noch keine Blätter tragen, dann ist die große Zeit der Frühblüher. Jetzt bekommen Anemonen, Schaboxkraut und andere Arten genug Licht, um auszutreiben, zu blühen und Samen zu bilden. Die dafür nötigen Nährstoffe hatten sie bereits den Winter über gespeichert, zum Beispiel in ihren Wurzelstöcken. Doch einen Haken hat die Idylle. Infolge des Klimawandels setzt der Frühling mittlerweile gut 2 Wochen früher ein. Das heißt, auch das Laub der Baumkronen treibt früher aus. Im Wald wird es früher schattig, das Sonnenlicht für die Frühblüher knapp. Die Lichtschneise verkürzt sich, sagen Pflanzenökologen wie Nick Schepens. Der gebürtige Niederländer lehrt und forscht an der Uni Frankfurt.
Die Frage ist also, ob die Frühblüher am Boden mit diesem Klimawandel auch genauso schnell mithalten können. Ob diese also auch 2 Wochen früher austreiben und blühen. Vielleicht ist die Saison so kurz, dass sie überhaupt nicht mehr erfolgreich Samen produzieren können. Und das hat natürlich negative Folgen für die Population. Die kann verringern, es kann sogar zum lokalen Aussterben führen.
Die Untersuchungen von Schepens und seinen Kollegen zeigen, manche Frühblüher passen sich gut an die veränderten Umweltbedingungen an. Sie beginnen früher zu wachsen, auch ihre Blüten sprießen zeitiger. Andere jedoch tun sich schwer mit den neuen Bedingungen, darunter der Bärlauch.
Es sieht danach aus, dass diese Art gar nicht gut reagiert auf wärmeren Frühling. Und damit könnte diese Art theoretisch in Probleme geraten.
Auch der Waldmeister ist offenbar wenig anpassungsfähig. Was also, wenn diese Frühblüher den Rückzug antreten? Nicht nur, dass die Frühlingsküche an Geschmack verlöre, auch das Ökosystem Frühlingswald würde erst einmal ärmer. Und Nick Schepens hat noch eine konkrete Erwartung.
Wenn eine Art ganz verschwinden würde unter diesen neuen klimatischen Bedingungen, dann kann es sein, dass da natürlich eine sogenannte Nische, wie Ökologen das nennen, frei ist für andere Arten, um diese zu besetzen.
Das könnten dann einheimische Arten sein, die von anderen Standorten zuwandern. Womöglich fassten auch robuste invasive Arten schnell auf frei gewordenen Flächen Fuß. Oder die Förster schauen, welche unserer einheimischen Frühblüher auch im Mittelmeerraum wachsen. Von dort, sagt Nick Schepens, könnte man dann Setzlinge holen und bei uns anpflanzen. Die kämen mit den veränderten Klimabedingungen vermutlich besser zurecht. Aber noch sind die heimischen Frühblüher nicht verschwunden. Und deshalb empfiehlt Nick Schepens auch, nicht in Panik zu verfallen.
Es wird Veränderungen geben, aber ich erwarte nicht, dass unsere bekannte Frühlingsblüher in 10 Jahren nicht mehr vorhanden sein werden.
Und das ist am Ende doch eine recht beruhigende Nachricht. Nicht nur für die Liebhaber von Waldmeister, Bärlauch und Co., sondern auch für Mauerbienen, Ackerhummeln und andere Insekten, die sich im Frühlingswald am Nektar der Frühblüher laben.
Ein früher Blattaustrieb im Wald stellt sonnenliebende Frühblüher am Boden immer öfter in den Schatten. Jeden Tag sieht die Karte noch ein bisschen roter aus. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt, wo den Böden Wasser fehlt. Florian Zinner sprach mit dem Leiter des Dürremonitors.
Das ist so ein bisschen wie bei der Wettervorhersage. Da hört man im Moment ja auch, es ist außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir eine Hitzeperiode haben.
Das sagt Andreas Marx, der den Deutschen Dürremonitor leitet und erklärt, dass die Böden derzeit nicht komplett ausgetrocknet, sondern einfach zu trocken für die Jahreszeit sind. Grund sind die geringen Niederschläge und vergleichsweise hohen Temperaturen in den vergangenen Monaten. Betrachtet man den gesamten Boden, fehlt die Feuchte besonders in der Lausitz, der Uckermark, dem Voralpenland und dem Sauerland. In den oberen Bodenschichten ist es aber in der ganzen Republik ungewöhnlich trocken, bis hin zu außergewöhnlicher Dürre im Norden und Westen des Landes, der höchsten Dürrestufe. Auf diese oberen Bodenschichten schaut besonders stark die Landwirtschaft. Ob 2025 Ertragseinbußen drohen, lässt sich vom aktuellen Bodenzustand aber noch nicht ableiten, sagt Andreas Marx. Und nennt Beispiele.
Also unter anderem das Jahr 2014 und 2021, in denen im Frühjahr es in Deutschland extrem trocken war. Und dann hatten wir aber einen relativ normalen Sommer mit normalen Niederschlägen und dann bei relativ kühlen Temperaturen überdurchschnittliche Ernteerträge.
In den tieferen Bodenschichten könnte es hingegen eng werden. Die Prozesse verlaufen dort viel langsamer. Dürreschäden an Straßenbäumen, Parksträuchern und in den Wäldern werden bei einem trockenen Frühjahr wahrscheinlicher. Dass sich im April an der Niederschlagssituation etwas ändert, bezweifeln auch die langfristigen Vorhersagen von Wettermodellen. Gerade im unbeständigen Mitteleuropa sind solche Vorhersagen aber mit Vorsicht zu genießen. Wahrscheinlicher ist hingegen eine Verbindung der Witterung zum Klimawandel, auch wenn sich einzelne Ereignisse nicht immer klar zuordnen lassen. Hier zählt der Blick aufs große Ganze. Andreas Marx.
Also es gab das durchaus in der Vergangenheit auch, dass sich diese extrem nassen und extrem trockenen Jahre abgewechselt haben. Man muss aber eben sagen, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich das, was wir unter Klimawandel erwarten.
Soweit Andreas Marx vom Deutschen Dürremonitor über Böden, die momentan mehr oder weniger trocken sind. Wir bleiben beim Thema Erderwärmung. Dass Extremwetter wie Dürren oder Wirbelstürme unter ihrem Einfluss häufiger vorkommen, ist gesichert. Aber was weiß man über die Auswirkungen des Klimawandels auf Erdbeben und Vulkanausbrüche? Jasmin Appelhans berichtet.
Wer nur ein einzelnes Ereignis betrachtet, kommt vermutlich nicht weit. Denn die Zusammenhänge sind nicht sofort sichtbar. Das schwere Erdbeben in Myanmar beispielsweise ist als solches wohl nicht durch den Menschen mitverursacht, erklärt Marco Bornoff vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam.
Da könnte man tatsächlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nichts mit dem Klimawandel zu tun hat.
Dennoch, sagt der Geophysiker, wird es durch den Klimawandel eine Veränderung bei Erdbeben geben. Denn schmilzt beispielsweise das Festlandeis in Grönland und der Antarktis, steigt auch der Meeresspiegel. Dadurch ändert sich der Druck auf den Untergrund.
Das ist in etwa so, als wenn Sie im Swimmingpool tauchen und mit jedem halben Meter merken Sie den Druck auf den Ohren.
An anderer Stelle gibt es im Vergleich plötzlich weniger Druck. Nämlich zum Beispiel in Grönland und der Antarktis, wo dann weniger oder sogar irgendwann gar kein Eis mehr auf den Untergrund drückt. Diese Druckveränderungen bringen den natürlichen Rhythmus von Erdbeben durcheinander. Die sogenannte seismische Uhr wird vorgestellt. Beben, die sowieso irgendwann aufgetreten wären, kommen früher.
Das heißt jetzt nicht, dass überall und sofort ganz viel mehr Erdbeben auftreten, aber im Mittel- und langfristig eben doch.
Denn dieser Effekt wird wahrscheinlich erst in ca. 80 Jahren einsetzen und vor allem Küstengebiete betreffen. Was das Problem aber verschärft, immerhin 40% der Menschheit leben innerhalb von 100 Kilometern von der Küste. Damit werden besonders Megacities betroffen sein. Und das Phänomen der vorgezogenen Beben wird wohl für Jahrhunderte bis Jahrtausende anhalten, bis der Meeresspiegel irgendwann nicht mehr ansteigt. Ein anderer Effekt, der zu mehr Erdbeben führen kann, setzt darüber hinaus sofort ein, durch die verstärkten Extremwetterereignisse.
Die Sturmintensität wächst ja und so ein starker Sturm, also Taifune zum Beispiel in Südostasien, die haben auch eine Druckauswirkung auf den Untergrund. Und da gibt es auch schon erste Beobachtungen, zum Beispiel aus Taiwan, dass bei sehr starken Stürmen dann auch die Erdbebenaktivität statistisch angestiegen ist. Und dieser Effekt wird sich dann eben auch noch weiter verstärken.
Ähnlich könnte es mit extremen Regen- oder Sturmfluten aussehen, denn auch die verändern den Druck auf den Untergrund. Diese Unterschiede im Druck auf die Erdoberfläche können sich auch nicht nur bei Erdbeben, sondern auch bei Vulkanausbrüchen bemerkbar machen, wie Thomas O'Brien von der University of Exeter vor einiger Zeit in einem Vortrag erklärte.
Es ist seit langem bekannt, dass der Rückzug und das Vorrücken von Eisschilden sowie der hydrologische Kältezyklus sich auf Vulkanausbrüche auswirken können, insbesondere darauf, wie häufig sie sind oder wie groß sie sind, sowie auf den Ausbruchsort.
Schmilzt also beispielsweise das Eis auf Island, kann es hier durch die Druckunterschiede zeitlich versetzt auch zu mehr Vulkanausbrüchen kommen. Dazu kommt noch ein anderer, unmittelbarer Effekt. Denn Wasser kann dafür sorgen, dass ein Vulkanausbruch explosiver wird. Kommt das Magma auf dem Weg an die Oberfläche mit Wasser in Kontakt, verdampft das Wasser sofort und dehnt sich explosionsartig aus. Und durch Starkregen oder schmelzende Gletscher kann Meerwasser in den Vulkan eindringen und diese starken explosiven Ausbrüche verursachen. Auch wenn es bei einigen Effekten noch eine Weile dauert, bis wir sie zu spüren bekommen, der Klimawandel verändert auch Erdbeben und Vulkanausbrüche. Das sollte zukünftig insbesondere bei der Stadtplanung berücksichtigt werden.
Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf das Vorkommen von Erdbeben und Vulkanausbrüchen werden erforscht. Bis zum Jahr 2050 will die europäische Kunststoffindustrie klimaneutral produzieren können. Aber es sieht so aus, als sei dieses Ziel noch in weiter Ferne, denn mehr und bessere Wiederverwertung von Plastikprodukten klappt bisher eher im Labormaßstab. Recherchen des NDR zeigen nun, dass die Branche in diesem Jahr wichtige Recyclingziele verfehlen wird. Verena von Ondarza kennt die Details.
Pascal Klein zeigt auf das Herzstück seiner Fabrik im saarländischen Dillingen. In einem kleinen Reaktor macht das Unternehmen Pyrum aus alten Autoreifen den Rohstoff für neuen Kunststoff.
Also wir sind hier bei über 600 Grad. Und bei den über 600 Grad verdampft das Gummigranulat. Und dieser Dampf ist eine Mischung aus Öl und Gas. Und der wird unten am Reaktor abgesaugt.
Heraus kommt also industriell verwendbarer Ruß und ein Öl, das Pyrum an große Plastikproduzenten verkauft. Die setzen das wie fossiles Erdöl ein. Die Technologie haben sie hier selbst entwickelt. Erst seit 5 Jahren läuft die Fabrik. Auf Unternehmen wie Pyrum setzt die Plastikbranche, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Bis 2050 soll die Produktion von Plastik klimaneutral sein. Ein großes Ziel, denn derzeit gehört die Branche zu den CO2-intensivsten weltweit. Studien zufolge entstehen 5 Tonnen CO2 für nur 1 Tonne Plastik. Um weniger Treibhausgase zu verursachen, würde es helfen, mehr zu recyceln, sagt Henning Wilz, der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zu Kreislaufwirtschaft und Plastik forscht.
Man muss das Plastik viel besser im Kreislauf halten. Zurzeit nutzen wir das so, wir nutzen es einmal, schmeißen es weg, verbrennen es in Deutschland ganz überwiegend. Und wenn wir klimaneutral werden würden, dann müssten wir das Material erhalten und im Kreis führen.
Im Kreis führen, sprich recyceln. Bisher klappt das nur für einen kleinen Teil des Plastiks, und zwar mit mechanischem Recycling. Hierbei werden sortenreine Plastikabfälle geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Kunststoff. Die Menge an Plastik, die daraus entsteht, macht in Deutschland nur etwa 15% aus. Das liegt auch daran, dass in unseren Plastikabfällen viele verschiedene Kunststoffarten miteinander vermischt und diese oft stark verschmutzt sind. Damit sich das ändert, hat die Plastikbranche angekündigt, Milliarden in chemische Recyclingverfahren zu investieren. Bislang passiert ist aber noch zu wenig, sagt Wilz.
Wenn man sich den Status quo anguckt, dann haben wir in Deutschland weit unter 1% des Plastiks, das aus dem chemischen Recycling kommt. Das heißt, wir reden über Laboranlagen und Testanlagen.
Dabei hatte der Industrieverband Plastics Europe große Pläne. Noch vor 2 Jahren kündigte er an, dass bereits in diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen produziert werden sollen. NDR-Analysen zeigen aber, das Ziel, das die Branche sich gesetzt hat, ist praktisch nicht erreichbar. Statt 900.000 Tonnen Plastik produzierte die Industrie zuletzt deutlich weniger als 100.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen.
Ich sehe aber auch, dass die Entwicklungen oder auch die Hoffnungen, die man hatte, aktuell noch nicht erreicht wurden,
räumt Christine Bunte im Interview mit dem ARD-Magazin Panorama ein. Sie ist Geschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. Die Gründe dafür seien vielfältig.
Das eine sind tatsächlich die Kosten, die mit der Herstellung der recycelten Kunststoffe einhergehen. Es gibt auch in Teilen technologische Entwicklungen, wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt.
Diese Rückschritte hat auch Kerstin Kuchter von der TU Hamburg beobachtet. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Recyclingverfahren. Das chemische Recycling bezeichnet sie zwar als naturwissenschaftlich möglich, aber
es ist, würde ich sagen, nicht beherrschbar im Moment und ich würde auch sagen, nicht in den nächsten 20 Jahren. Insofern ist es keine realistische Lösung für unser Problem, was wir jetzt haben und unser Klimaproblem, was wir bis 2050 gelöst haben müssen.
Den Fernsehbericht zum Thema können Sie heute Abend ab 21.45 Uhr im ARD-Magazin Panorama sehen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sie sind Baustoffe für den Körper, helfen bei der Produktion von Antikörpern und beim Muskelaufbau. Proteine. Proteine sind zum Lifestyle-Produkt geworden und stecken jetzt oft als Zusatz in Getränken, Energieriegeln, Pudding. Brauchen wir das? Oder sind Proteinzusätze lediglich ein Marketinginstrument, was die Produkte teurer macht? Mehr im Verbrauchertipp von Martin Schütz.
Dreimal in der Woche trainiert Simon Birks mindestens in einem Fitnessstudio. Wenn es die Zeit zulässt, dann können es auch mal 4 Besuche sein. Der 39-Jährige hat in den vergangenen Jahren viel Muskelmasse aufgebaut. Für ihn ist wichtig, dass sein Körper mit zusätzlichen Proteinen versorgt wird. Deswegen trinkt Simon Birks spezielle Eiweißshakes.
Bei der Ernährung kann man durch einen Proteinshake halt dazu beitragen, dass meine Muskeln wachsen können, weil Muskeln brauchen Proteine, um zu wachsen. Mit einem Proteinshake garantiere ich halt meinem Körper, dass er genug Proteine hat. Das mache ich und habe festgestellt, das wirkt. Wenn ich trainiere und mit einem Shake zunehme, dann lege ich zu.
Pro Kilogramm Körpergewicht nimmt er täglich 2 Gramm Proteine zu sich. Damit liegt er an der oberen Grenze dessen, was für Hobbysportler sinnvoll ist, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Als Faustregel gilt auf jeden Fall für gesunde Erwachsene und auch für Breitensportler die 0,8 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Für die älteren Menschen haben wir eine etwas höhere Zufuhr, da der Körper sich ja sozusagen schon ab Mitte 20 oder Anfang 30 schon wieder im Abbau befindet. Aber ist natürlich im steigenden Alter ab 65 ist die Zufuhrempfehlung 1 Gramm Protein pro Tag.
Wer also 70 Kilogramm wiegt, sollte als Senior pro Tag gut 70 Gramm Proteine zu sich nehmen. Als ambitionierter Hobbysportler ein bisschen mehr, zwischen 84 und maximal 140 Gramm. Um auf diese Mengen zu kommen, ist aus Sicht der Expertin eigentlich kein spezielles Proteinprodukt nötig. Schon ein belegtes Vollkornbrot mit Käse habe 15 Gramm Proteine, rechnet Antje Gahl vor. Eine ausgewogene Ernährung versorge den Körper grundsätzlich ausreichend mit Eiweiß.
Also Vollkornprodukte insgesamt, Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, dann natürlich auch die tierischen Lebensmittel, aber ja auch die pflanzlichen Ersatzprodukte, die Sojadrinks, die enthalten ja zum Beispiel auch hohe Mengen an Protein oder auch Nüsse, Kartoffeln. Also da ist für den Vegetarier bzw. Veganer das Protein nicht zwingend das Problem.
Allerdings sei zu viel Protein auch nicht schädlich, erklärt Antje Gahl, denn es wird über die Nieren ausgeschieden. Wer also mehr Proteine zu sich nehmen möchte, kann das in Form von Lebensmitteln tun, die mit Eiweiß angereichert werden. Sie werden in den Supermärkten, dem Internet oder in Fitnessstudios speziell beworben.
Sie dürfen aber auch nur diese Angabe Proteinquelle tragen, wenn sie mindestens 12% des Energiegehalts aus Protein enthalten. Und wenn jemand mit High Protein wirbt oder so, dann müssen es mindestens 20% des Energiegehalts aus Protein sein. Also von daher muss man da auch so ein bisschen immer gucken, was wird eigentlich angeboten.
Simon Birks hat lange gesucht, bis er ein für sich passendes Proteinpulver gefunden hat, aus dem er sich seine Shakes mischt. Für ihn war wichtig, dass das Pulver frei von Zusatzstoffen und mit 80 Gramm Protein pro 100 Gramm hochdosiert ist. Das hat allerdings seinen Preis.
Da kosten 750 Gramm über 30 Euro. Das ist ein sehr teures Produkt, ist sehr hochwertig, weil die Produktion ist auch in Deutschland und es wird sehr auf die Inhaltsstoffe geachtet. Ja, es ist teuer. Es ist ein Luxus, den man sich gönnen muss.
Der Verbrauchertipp von Martin Schütz war das. Die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag, die Zollpause einerseits und der Zollstreit andererseits. Themen in den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer. Für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.